Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Stichwort Netflix und Co. Wie lange gibt's eigentlich noch neue Programminhalte?
Oho, Stichwort Hollywood. Wie gehen die US-Medien mit der Corona-Pandemie um?
Neu vorgestellt. Pendekt, ein soziales Netzwerk für ausgewogene Nachrichten.
Ebenfalls neu vorgestellt, Rums, ein lokaljournalistisches Medienangebot aus Münster.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Norbert Linke. Der Nachrichtentrainer beobachtet die Radioszene seit mehr als 2 Jahrzehnten und fragt sich aktuell, ob es die vielen Podcasts zum Thema Corona, die gerade scheinbar überall entstehen, tatsächlich braucht zum heutigen Start des neuen Podcasts Fighting Corona, der von der jungen NDR-Welle Enjoy produziert wird, twitterte er, Zitat: Wer soll das alles hören? Wer will das alles hören? Ist Hören überhaupt die adäquate Technik, um sich rasch zu orientieren in der Vielzahl an Quellen?
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler ganz akustisch daher.
Wieso habe ich mich gefragt, wie übrigens auch einige andere Kommentatoren dieses Tweets, wieso taucht eigentlich ausgerechnet beim Thema Podcast immer die Frage nach der Quantität auf? Ne? Also wir diskutieren ja auch nicht darüber, ob wir vielleicht zu viele Zeitungen, zu viele Bücher, zu viele YouTube-Channels oder zu viele Kinofilme haben. Bei Podcasts aber irgendwie schon immer. Und darum, ob man überhaupt noch durchblicken kann. Ich jedenfalls finde die Vielfalt und auch die Menge an professionellen und semi-professionellen Podcast-Projekten, die so in den letzten 2 Jahren entstanden sind, absolut spannend und auch eine echte auditive Bereicherung meiner eigenen Medienrezeption. Vor allem auch, weil das Angebot inzwischen eben nicht nur beeindruckend groß und vielfältig ist, sondern viele Podcasts auch beeindruckend gut. Ich höre die Podcasts übrigens meistens nicht, um mich rasch zu orientieren, sondern eher, weil ich gerne mit Muße so ein spezielles Thema vertiefen und darin eintauchen möchte oder mich eben auf einen spannenden Interviewgast mit Muße einlassen möchte. Dass übrigens aktuell gefühlt im Minutentakt neue Corona-Podcasts sowie Pilze aus dem Boden wachsen, würde ich mal sagen, geschenkt, so funktioniert die Aufmerksamkeitsökonomie unseres Mediensystems eben. Die Pandemie und all ihre Auswirkungen auf unser Leben ist nun mal aktuell das Thema Nummer 1, das sich natürlich auch in allen Mediengattungen widerspiegelt. Und ich bin mir sicher, mittelfristig auch eben in den weniger aktuellen Medien. Also es wird ganz bestimmt nicht lange dauern, bis die ersten Corona-Romane oder Filme auf den Markt kommen. Wahrscheinlich gibt es sie schon. Und ob wir diese alle brauchen, ich weiß es nicht. Sollen doch die Hörer, Zuschauer, Leser oder wer auch immer entscheiden.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das streamende Medienmagazin.
Ja, Social Distancing schreiben wir auch in dieser Woche weiter groß. Ich melde mich hier aus unserem Kölner Studio.
Und ich melde mich aus meiner Isolierkammer aus Münster. Da bin ich zur Untermiete quasi beim WDR im Studio dort.
Ich meine, es ist ja so, beim Radio haben wir im Tagesprogramm von Deutschlandfunk Nova, haben wir es euch schon vorgestellt, es ist ja relativ einfach, uns von anderen Orten zusammenzuschalten. Viele arbeiten sogar aus dem Homeoffice. Es gibt Medienbereiche, da ist es nicht so einfach wie bei uns hier beim Radio.
Ich sag mal, Stichwort Film, Stichwort Fernsehen, an so einem Set, da arbeiten ganz schön viele Menschen und auch ganz schön oft ganz schön dicht aufeinander gedrängt. Und da denke ich jetzt nicht nur an Sexszenen. Ne? Also viele Dreharbeiten, die müssen also derzeit ruhen.
Tja, und wenn man ganz genau drüber nachdenkt oder einfach mal weiterdenkt, dann kommt ja irgendwann die Frage auf, wie lange reicht eigentlich noch der Stoff in den Mediatheken oder bei den Streaming-Dienstanbietern?
Konkret gefragt, wann geht Netflix das neue Zeug aus? Hochrelevante Frage und die klären wir jetzt für euch.
Tatsächlich haben wir hier rund um Dreharbeiten in Deutschland schon ein paar interessante Meldungen in den vergangenen Tagen erfahren. Vorproduzierte Shows wie Die Höhle der Löwen, Germany's Next Topmodel laufen erstmal wie gewohnt weiter, weil sie eben schon sehr langfristig vorproduziert sind. Aber das Topmodel-Finale im Mai, das kann nicht wie gewohnt vor großem Publikum stattfinden. Das soll dann ganz klein und intim dann auf einmal sein.
Vorübergehend gestoppt sind aber zum Beispiel die Dreharbeiten zu einer der beiden Traumschiff-Folgen, die zum Jahreswechsel laufen sollen.
Da hast du gleich mal nachgeschaut.
Ja,
ne?
Gleich mal nachgeschaut. Da bin ich auch persönlich interessiert. Und ich bin ganz froh, dass das ZDF jedenfalls davon ausgeht, dass Kapitän Florian Silbereisen Weihnachten und Silvester auf jeden Fall in die TV-See stechen kann. Also es ist noch ein bisschen Zeit bis dahin.
Mhm. Beim Bayerischen Rundfunk wird die Serie Da Horm ist da Horm. Danke. Ich hab's geübt und dachte so, da stolper ich drüber. Da Horm ist da Horm. Gerade unterbrochen. Und zwar interessante Begründung, weil einige der Schauspieler zur Risikogruppe gehören.
Mhm. an, vielleicht nicht so sehr Risikogruppe, trotzdem pausieren sie gerade GZSZ, weil es Corona-Fälle im Team gab. Und lass uns doch mal auf den Tatort schauen. Dort wird mit großem Vorlauf ja produziert. Eigentlich sind wir da, glaube ich, bis Anfang des nächsten Jahres safe. Aber verschiedene Teams, die mussten gerade ihre Arbeiten auch unterbrechen.
In diesem Monat sollte es zum Beispiel Dreharbeiten für den Münster-Tatort oder den Kölner-Tatort geben. Und laut Haussender WDR sind die auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr verschoben worden.
Soweit vielleicht erstmal ein Eindruck aus Deutschland, aber um eine umfassendere Antwort geben zu können, da schauen wir jetzt mal Richtung Hollywood. Auch dort sind die Dreharbeiten wegen der Corona-Pandemie vorerst gestoppt worden.
Tja, was bedeutet das für Hollywood? Das weiß Katharina Wilhelm. Sie ist unsere Korrespondentin in Los Angeles und jetzt live bei uns. Hallo Katharina.
Hallo.
Ja, also Social Distancing mäßig schlagen wir jetzt mal, glaube ich, mit dir in den absoluten Rekord von unserem Studio und deinem Homeoffice, ne?
Absolut, würde ich auch sagen, ja.
Dann lass uns doch mal schauen, wie lange haben die Streaming-Anbieter wie Netflix und Amazon beziehungsweise die Fernsehsender in den Mediatheken denn noch ungezeigte Inhalte?
Ja, das ist wirklich die große Frage, die hier viele Leute umtreibt. Es gibt, glaube ich, sogar Webseiten, die haben versucht, das auszurechnen, wann denn Netflix sozusagen leer läuft. Netflix gibt sich da ja immer ein bisschen geschlossen, lässt da keine genauen Zahlen raus. Aber die offizielle Aussage heißt, dass die Inhalte noch einige Monate reichen sollen. Netflix hat da ja, sag ich mal, auch ein bestimmtes oder ein ganz besonderes Geschäftsmodell. Die legen ja viel Wert darauf, dass immer neue Shows dazukommen. Das Publikum also etwas weniger auf die schon vorhandene Bibliothek setzt, wie zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, Disney Plus zum Beispiel. Die haben ja einen anderen Content, die haben eine große Bibliothek, die setzen drauf, dass man eben auch die Star Wars-Filme aus den letzten Jahren guckt und Disney-Filme und so weiter und so fort. Netflix aber ist wirklich davon abhängig und hat ein Publikum, das immer nach Neuem dürstet. Naja, und man darf aber nicht vergessen, ihr habt es ja eben auch schon gesagt, das gilt natürlich für Deutschland wie auch für die USA. Es gibt natürlich vieles, was schon abgedreht wurde, was jetzt vielleicht noch in der Postproduktion steckt. Da macht man vielleicht noch eine Farbkorrektur oder ähnliches. Aber das sind Serien, die sie noch rauslassen können. Und im Moment scheinen die noch viel im Köcher zu haben. Zum Beispiel gerade rausgekommen ist die neue Staffel von Ozark. Dann kommt demnächst die zweite Staffel von Ricky Gervais' Afterlife raus. Also es gibt tatsächlich immer noch einige. Und wir hoffen natürlich, dass Netflix nicht trocken läuft.
Du hast gerade schon gesagt, einige Dinge sind gerade schon abgedreht. Es gibt sowieso, glaube ich, gerade in der Zeit, wo viele Staffeln enden. Der Corona-Stopp, der trifft ja gerade ausgerechnet unter anderem auch eine Krankenhausserie.
Ja, genau. Grey's Anatomy, die übrigens schon in der 16. Staffel sind. Wahnsinn. Und die hatten eigentlich, glaube ich, nur noch 3 Folgen abzudrehen. Spielt ja alles in Seattle, aber eigentlich spielt das alles in Los Angeles. Das wird nämlich hier gedreht. Und auch die haben gerade Drehstopp gehabt. Und ich habe mit einem Schauspieler gesprochen, Alex Blue Davis. Er spielt in der Serie den Arzt Casey Parker. Er ist jetzt kein Hauptdarsteller, ist eher Nebendarsteller, ist nicht in jeder Folge mit dabei. Aber er hat mir erzählt, dass das Ganze so schnell und so überraschend passiert ist, dass er tatsächlich davon aus den Nachrichten erfahren hat.
So I didn't find out that production had shut down until it hit the news. So I applied for unemployment, like a lot of people are doing, because now there's no way I'm going to be working on a cable show or a streaming show or an independent movie. Like none of that can be happening.
Ja, und er hat gesagt, dass er jetzt erstmal Arbeitslosengeld beantragt hat, so wie viele eben andere Schauspieler auch, viele Filmschaffende. Denn er sagt, unter diesen Umständen werde ich auf keinen Fall in einer Serie oder in einem anderen Film in den nächsten Wochen oder geschweige denn Monaten arbeiten können.
Das finde ich auch ganz interessant, wenn wir jetzt natürlich nach den neuen Inhalten aus unserer Zuschauerperspektive fragen, ist das ja ehrlich gesagt ein Luxusproblem. Aber auf der Seite der Medienmacher geht es ja dann auch schnell an die Existenz. Ich habe hier zum Beispiel ein Zitat von der Tatort-Schauspielerin Cornelia Gröschel. Sie sagt, Zitat, der nächste Schritt ist für uns alle dann Hartz IV, wenn es nicht weitergeht und man keine Chance hat, Rücklagen zu schaffen. Ich konnte etwas zur Seite legen und bin auch entspannt. Ich hoffe natürlich, dass wir im Sommer weiterdrehen. Gibt es viele solche Stimmen aus Hollywood?
Ja, sagen wir mal so, natürlich ein Brad Pitt oder ein George Clooney, die haben nicht das Problem, die haben genug Rücklagen. Aber wenn du eben, sag ich mal, ein mittelgut verdienter Schauspieler bist oder auch eben Freelancer, bist in einer Produktionsfirma, dann bist du freischaffend und dann hast du oft das Problem, dass du nicht genug Rücklagen gebildet hast. Das Klischee stimmt da so ein bisschen, dass die Amerikaner bis zum nächsten Paycheck, also bis zum nächsten Scheck arbeiten und auch nicht weiter planen. Und das ist das, was ich auch tatsächlich von einigen höre, dass die wirklich Existenz Ängste haben, auch wenn es hier natürlich Arbeitslosengeld und gewisse Hilfen gibt. Aber wir wissen ja alle nicht, von welchem Zeitrahmen wir im Moment sprechen. Einige Schauspieler versuchen, sich so ein bisschen anders über Wasser zu halten. Die machen dann unter anderem Sprachaufnahmen. Also man kann ja auch Werbung vertonen oder auch Zeichentrickfilme. Das können die noch relativ gut zu Hause machen. Die arbeiten dann ein bisschen so wie wir beim Radio. Die haben dann halt eine Box, die haben ein Mikrofon, die können was aufnehmen. Das geht noch ganz gut. Aber echte Dreharbeiten, die sind echt, echt schwierig. Und ich habe mit einigen Schauspielern gesprochen, auch mit Ture Riefenstein. Der sitzt in L.A., der dreht hier auch zum Beispiel Amazon-Serien wie The Man in the High Castle. Der dreht aber auch in Deutschland Soko- oder Tatortfilme. Und der hat gesagt, naja, immerhin haben sich die Casting-Agenturen ein bisschen was ausgedacht. Die helfen so ein bisschen, das Leben als Schauspieler ein bisschen weiterleben zu können.
Weil man keine direkten Begegnungen haben kann, also auch mit Castern und so weiter, bieten die das momentan an, dass das online ist. Die machen so kleine Slots, ne, so Zeitfenster, wo man sagt, okay, pass mal auf, ich habe jetzt 5 Minuten oder 3 oder 4 Minuten mit einem Schauspieler, den ich, weiß ich nicht, ein Jahr nicht gesehen habe oder vielleicht noch gar nicht kennengelernt habe, und dann kann ich mich mit ihm unterhalten online. Das wird tatsächlich auch von den Agenturen teilweise organisiert.
Ja, und das ist halt zum Beispiel eine Alternative, wie man versucht, noch irgendwie das ganze Filmgeschäft am Laufen zu halten.
Wenn wir vielleicht nochmal schauen auf die, die man sozusagen nicht im Film oder in der Serie selbst sieht, sondern allenfalls deren Name im Abspann liest, also die Autoren zum Beispiel, die von Serien. Wie ist da dein Eindruck? Wir haben ja gerade schon gehört, dass Grey's Anatomy eine kürzere Staffel hatte. Wie gehen die Autoren tatsächlich auch mit dieser am Ende ja doch auch irgendwie überraschenden Situation um? Hat Corona da auch nur Einfluss auf den Zeitplan oder tatsächlich vielleicht sogar auch auf Inhalte?
Ja, ich glaube, das wird sich erst noch rausstellen. Es gibt ja unterschiedliche Arbeitsweisen. Also in den USA gibt es ja diesen berühmten Writers' Room, wo eigentlich alle zusammen sitzen und teilweise auch noch sozusagen in Echtzeit Dialoge schreiben. Also da läuft eine Serie, die wird gedreht, und parallel dazu schreiben die Autoren teilweise noch die Dialoge um oder Szenen um. Und das ist natürlich jetzt schwierig geworden, weil man, wenn man eben über Zeitpläne spricht, nicht weiß, wann weiter gedreht wird. Sind da noch alle Schauspieler anwesend? Ne? Das in den USA ist alles wahnsinnig durchgetaktet. Wir reden hier von verschiedenen Saisonarbeitern auch ein bisschen. Es gibt die Pilot-Saisonarbeiter sozusagen, dann gibt es die Staffeln, die gedreht werden in bestimmten Monaten. Das gerät jetzt alles durcheinander. Was ich gesehen habe, sind tatsächlich große Zoom-Konferenzen von Autoren, die sich dann eben zusammenschalten, versuchen weiter zu schreiben, was eben geht. Aber die Frage, die ich mir auch inhaltlich stelle und die Sie aber auch noch nicht beantworten können, ist, welchen Einfluss hat inhaltlich Corona? Also können wir diese ganze riesige Krise, die uns alle so wahnsinnig betrifft, ignorieren, oder wird die eben auch in vielleicht Serien dann eingearbeitet? Und ich glaube, da ist man sich noch nicht so ganz sicher. Ich glaube schon, dass das in irgendeiner Form auch einen Einfluss haben wird.
Lass uns mal auch auf die Kinofilme schauen. Wir reden jetzt schon so lange über Hollywood, aber haben noch gar nicht über die Kinofilme geredet. Als vor ein paar Wochen ja schon der neue James Bond in den Herbst verschoben wurde, da haben einige ja noch so geschmunzelt. Aber mittlerweile wissen wir, so gut wie kein Zeitplan kann da eingehalten werden. Welche Pläne kommen denn dann gerade noch durcheinander?
Wirklich sehr, sehr viele Pläne. Also auch zum Beispiel der neue Top Gun-Film mit Tom Cruise, der wird nicht wie geplant im Sommer herauskommen. Disney musste zum Beispiel den Filmstart von Mulan verlegen und die Dreharbeiten zum Realfilm von Die kleine Meerjungfrau. Und auch die Produktion zu Matrix 4 musste gestoppt werden. Und Mission Impossible, da gibt es auch noch einen 7. Teil, auch nochmal mit Tom Cruise. Auch die Dreharbeiten mussten gestoppt werden. Und das sind ja alles ganz, ganz große Blockbuster, mit denen die Studios gehofft haben, viel Geld einzunehmen. Das haut jetzt alles nicht mehr hin, und die Kinobranche hat ausgerechnet mehrere Millionen Dollar Verluste zu machen, einfach weil diese ganz großen Cash-Cows nicht stattfinden können. Und auch wie gesagt, es ist kein Zeitplan dran. Wir wissen nicht, ob im Herbst die Kinos überhaupt wieder aufmachen. Deswegen gibt es auch mittlerweile schon die Spekulation, dass vielleicht Filme wie James Bond nicht im Kino gezeigt werden, sondern direkt auf Streaming-Plattformen gepackt werden. Das haben wir jetzt ja schon in der Vergangenheit gesehen. Das ist mit einigen großen Filmen schon passiert. Auch gar nicht so schlecht gelaufen. Aber das könnte tatsächlich ein Modell für die Zukunft sein, dass wir nicht mehr ins Kino gehen, sondern tatsächlich auch die ganz, ganz großen, tollen Kinofilme zu Hause gucken.
Dass die Studio muss ich die Popcorn-Krümel dann selber wegmachen. Aber naja.
Ja, zu Hause aber dann.
Genau.
Also wie ist das denn? Also ich habe gerade überlegt, also du hast ja gerade schon gesagt, also Kinofilme werden schwierig, die Drehstopps. Man kann ja jetzt noch nicht mal Besucherführungen oder sonst wie in die Parks lassen. Also was haben die überhaupt noch irgendwelche Einnahmen, die großen Studios? Und wie sieht es um die so wirtschaftlich aus?
Naja, die ganz, ganz großen Studios haben noch nicht das riesige Problem. Die haben auch nochmal andere Rücklagen und die haben auch nochmal andere Einnahmen dadurch, dass sie zum Beispiel eben die Filme online stellen, Video on Demand zum Beispiel. Also Universal hat einige Filme jetzt rausgebracht per Streaming. Trolls World Tour zum Beispiel, das ist ein Kinderfilm. Der war, glaube ich, gar nicht so als große Cash-Cow angesehen worden, aber der hat übers Osterwochenende unglaublich gute Abrufzahlen gehabt, obwohl der so um die $20 kostet, also auch gar nicht so günstig ist zum Leihen. Das scheint offenbar gut angenommen zu werden. Insofern geht die Hoffnung so ein bisschen dahin, dass man damit Geld einnehmen kann. Und wenn wir an Disney denken, diesen Unterhaltungsgiganten, klar, der hat Kreuzfahrten, der hat Parks, die sind alle teuer und auch das wird nicht angenommen oder kann nicht besucht werden vom Publikum. Aber die haben natürlich noch Merchandise, die haben Spielzeug, also die haben schon noch andere Einnahmequellen derzeit. Ein Problem ist es für alle kleineren Produktionsfirmen, Independent-Produktion und ganz, ganz großes Problem eben für die Kinoketten. Und eine der größten Kinoketten in den USA, AMC, haben schon gesagt, wir müssen eventuell Konkurs anmelden, weil die Einnahmen einfach auf null runtergegangen sind und sie das wahrscheinlich alles überhaupt nicht mehr aufholen können.
Wie nimmst du persönlich diese besondere Situation in und um Hollywood wahr?
Es ist schräg. Ganz ehrlich, also es ist ganz merkwürdig. Ich habe jetzt, wir dürfen ja immer netterweise auch mal Interviews führen mit Schauspielern, wenn neue Serien rauskommen und so weiter und so fort. Dann sitzt man denen auch gegenüber, kann denen Fragen stellen. Das ist immer ein bisschen aufregend, weil vielleicht ist dann auch mal jemand besonders Interessantes dabei. Das findet nicht mehr statt für mich persönlich als Journalistin. Wir haben jetzt auch Zoom-Dates tatsächlich für neue Serien, die vorgestellt werden. Und es werden noch neue Serien vorgestellt. Die führt man dann auch irgendwie in diesem komischen Zoom-luftleeren Raum. Das ist komisch. Und ganz persönlich im Bekanntenkreis haben wir auch Menschen, die in der Entertainment-Branche arbeiten und die tatsächlich sagen, das wird vielleicht eng und die nicht wissen, wie dieses Jahr weitergeht, wie nächstes Jahr weitergeht, einfach weil keine Planungssicherheit mehr besteht. Und das ist natürlich auch echt belastend und sehr, sehr traurig mit anzusehen.
Gibt es denn trotz alledem aus deiner Sicht einen Lichtblick?
Ja, zwei sogar. Also ich freue mich auf der einen Seite, weil ich gerade gelesen habe, dass die zweite Staffel von The Mandalorian auf Disney Plus laufen wird, wahrscheinlich demnächst. Ich bin großer Fan, ich oute mich als großer Star Wars Fan und freue mich, dass zumindest das wohl ein paar Folgen schon abgedreht wurden. Juhu. Und der zweite Lichtblick ist tatsächlich auch, ich sehe so viel super Kreatives, was dann jetzt passiert. Also gerade die Late-Night-Shows mit Jimmy Kimmel, mit Stephen Colbert zum Beispiel, die senden alle trotzdem. Die senden halt von zu Hause, die senden aus dem Wohnzimmer raus. Und die sind immer noch gut. Und die sind vielleicht sogar noch besser im Moment, weil alles irgendwie so verrückt ist und so auf einer persönlichen Art und Weise passiert. Und dann rennt mal ein Kind rein oder ein Hund oder was auch immer und stört da die Aufnahme. Aber die verschaffen einem so ein bisschen, ja, auch einen Moment vom Durchpusten, ne? Weil die damit umgehen, aber auf eine gute Art und Weise umgehen, lustig damit auch umgehen, das Ganze auch reflektieren. Und das sind für mich so ein bisschen die Momente, wo ich denke, ah ja, komm, ein bisschen Normalität stellen die mir auch her in meinem Wohnzimmer. Und ja, das lässt einen so ein bisschen aus dem Tag gehen, auch ein bisschen positiv.
Sag Katharina Wilhelm für Deutschlandfunk Nova in Los Angeles. Herzlichen Dank für deine Einblicke über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Hollywood.
Bitteschön.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das neugierige Medienmagazin.
In diesen Wochen, in denen wir die Auswirkungen der Corona-Pandemie auch für die Medienbranche begleiten, da haben wir uns ja schon viele Facetten angesehen, gerade zum Beispiel die Auswirkungen in Hollywood.
Tja, und wenn ihr in unser Podcast-Archiv der letzten Wochen so ein bisschen schmökert, dann seht ihr auch, wir haben schon darüber gesprochen, über die Schwierigkeiten, wenn Medien über Wissenschaft berichten, aber auch um die schwierige Lage für private Medien, weil die Werbeerlöse gerade wegbrechen. Heute Abend lernen wir aber auch, trotz der Corona-Pandemie starten neue Medienangebote oder vielleicht auch deswegen. Und zwei dieser Projekte stellen wir euch heute Abend vor.
Vom ersten der beiden habt ihr vermutlich vielleicht auch noch gar nichts gehört, denn das ist das erste Interview, das die Gründer zu diesem neuen Medienprojekt geben. Es sei denn, das hat sich in der Zwischenzeit schon wieder geändert, aber das hoffen wir mal nicht. Wir stellen es euch als erstes vor und der Name ist Pendect. Das ist ein neues soziales Netzwerk für Nachrichten und als Nutzer solltet ihr dort einen personalisierten Feed bekommen mit möglichst neutralen und unvoreingenommenen Nachrichten.
Seit gut einem Monat ist Pendect online. Zu den drei Gründern gehört Christoph Janke. Er ist jetzt live bei uns. Guten Abend, Christoph.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, lass uns mal auf euer Projekt schauen, weil Nachrichtenseiten, die gibt es ja schon. Soziale Netzwerke mit ihren Feeds genau. Gibt's auch. Da werden auch Nachrichten verbreitet. Was ist euch beim Thema News-Konsum in sozialen Netzwerken aufgefallen? Was hat euch da gestört, dass ihr gesagt habt, naja, wir wollen da jetzt mal an einer Alternative arbeiten?
Ja, ich glaube, die Stimmung in sozialen Netzwerken ist einfach seit Jahren aufgeheizt Soziale Netzwerke, gerade Twitter als politische Diskussionsplattform Nummer 1, glaube ich, gerade in Deutschland, aber auch in den USA, ist einfach nicht darauf ausgelegt, dass nachhaltige und sinnhafte Diskussionen ausführlich geführt werden, einfach weil das Zeichenlimit da ist, weil es schwierig ist, auf Quellen zu verlinken, beziehungsweise einfach der Ton aufgeheizt ist, dadurch, dass auch immer Leute von der Seite reingrätschen in die Diskussion.
Das heißt, wenn du uns nochmal ein bisschen versuchst, auch euer Alleinstellungsmerkmal zu erklären, was genau wollt ihr mit Pendect anders machen?
Genau, wir wollen mit Pendect eine Ressource bereitstellen, die sagt, okay, wir gucken uns an, was ist passiert, was hat jemand gesagt, ganz singulär, was ist eigentlich in dieser Welt passiert und stellen das bereit. Wir haben dafür ein Format entwickelt, das heißt Karten, das ist also kürzer als Artikel und das ist dem ein bisschen vorgesetzt, weil wir sagen, wenn beispielsweise Boris Johnson etwas sagt, eine Aussage zur Corona-Krise trifft, dann schreiben wir eine Karte dazu, geben diese Aussage wieder, verlinken auf eine Quelle, das geht bei uns durch den Review-Prozess. Und dann ist es abrufbar auf unserer Seite. Und diese journalistische Arbeit, die dahinter kommt, nämlich diese Einordnung, die Analyse und so, die möchten wir gar nicht machen, weil wir eben sagen, es ist ganz wichtig, erstmal so eine Baseline zu bekommen, eine grundlegende Information, damit man danach drüber nachdenken kann, wenn man das Wissen hat, okay, was meint das überhaupt? Oder eben andere Menschen wie Journalistinnen und Journalisten zur Rate ziehen kann, die das für einen einordnen.
Wie prüft ihr denn Nachrichten? Also so welche Qualitätsstandards habt ihr euch da selber gesteckt?
Genau, aktuell prüfen wir alles selber. Wir gucken, ob es eine vertrauenswürdige Quelle ist, ob da eine Redaktion sitzt, die es nachprüft, wie das Medium finanziert ist. Wir gucken, ob es auch andere Quellen dazu gibt oder ist diese Quelle eben die einzige, die gerade diese Nachricht rausbringt und gucken dann einmal, okay, wie ist der Gesamteindruck davon? Und bei Zahlen prüfen wir danach, gibt es eine offizielle Quelle dafür, gibt es eine offizielle Pressemitteilung, finden wir sogar eine Primärquelle, wie ein Video beispielsweise, in dem aufgenommen ist, dass die Person die Aussage trifft.
Das heißt aber, wenn ich jetzt mal einmal für einen ganz kleinen Moment so ein bisschen so eine kritische Brille aufzusetzen, was ich gar nicht so sehr lange möchte, aber ist das nicht euer Mechanismus dann so, dass ihr im Grunde zwar prüft, aber dennoch ungefiltert eigentlich auch Aussagen, beispielsweise von jemandem wie Boris Johnson, dann eben auch weiterverbreitet? Das habe ich doch jetzt so richtig verstanden, oder?
Richtig, genau. Der Punkt, warum wir das machen, ergibt sich aus dem Gesamtkonzept der Plattform. Wenn du diese Nachricht, diese Aussage von Boris Johnson hast, dann kannst du auf unserer Plattform, kannst du beispielsweise Boris Johnson folgen, so, weil du großer Fan bist. Wenn jetzt aber jemand anderes etwas über Boris Johnson sagt, etwas daran kritisiert, dann wird diese Aussage auch wiedergegeben. Innerhalb deines Feeds, weil wenn du Boris Johnson folgst, kriegst du die Karte in deinem Feed angezeigt. Jemand anderes sagt etwas dazu, wir stellen das auch auf unserer Plattform dar, wir decken das ab und du kriegst diese kritische Aussage auch dadurch und dadurch wird es halt wieder durch diesen Kontext des Feeds eingeordnet.
Und genau, ist sehr interessant. Ich habe gerade mal Boris Johnson einfach mal bei euch in die Suchmaske eingegeben. Ich sehe da verschiedene Meldungen, zum Beispiel jetzt auch zuletzt ein bisschen begleitet, wie er dann auch nochmal selber im Krankenhaus wegen seiner Erkrankungen aufgrund des Coronavirus dann auch war. Und ich kann die auch sogar tatsächlich hier subscriben und zum Beispiel auch einen RSS-Feed quasi mir dann abspeichern. Ihr habt eine interessante Aufteilung nach Kategorien bei Pendect, also die Ellen klassische, also zum Beispiel Politik, Gesundheit, Bildung, Wissenschaft, Lifestyle, Sport, Kunst, Mobilität, Wirtschaft, Technologie, Klima und Law, also Rechtswissenschaft. Was ist die Idee dahinter, dass ihr eigentlich in so klassischen Zeitungsressorts arbeitet?
Genau, wir haben gesagt, wir wollen zwei Ansatzpunkte bilden. Wir wollen einerseits eben das Vertraute von dem klassischen Zeitungsressort bringen, dadurch, dass wir eben Kategorien haben, durch die man sich durchklicken kann, wo man sich dann rein navigiert. Und dann haben wir eben von der anderen Seite, dass du eben unter jeder Karte die Tags hast, da sind Personen, Organisationen, Orte und Themen getaggt und denen kannst du eben einzeln folgen, aber du kannst auch einer ganzen Kategorie folgen, um es dir zu personalisieren. Und die Kategorien sind eben da, weil es ein vertrautes Medium ist, ein vertrauter Mechanismus, um sich da durchzunavigieren. Und wir schalten da auch mit der Zeit immer weiter noch weitere frei. Aktuell ist das nicht vollständig und das erweitern wir in den nächsten Wochen, genau.
Jetzt seid ihr ja schon ein paar Wochen tatsächlich in dieser Form online. Welche Erfahrungen habt ihr denn bis jetzt schon so gesammelt?
Ja, ich glaube, Corona ist eine große Krise auch für die Medienbranche. Wir sind da erstmal gesagt, wir sind jetzt fertig mit der Beta. Wir können jetzt die Beta online stellen, können das der Welt zeigen und fangen einfach an rumzuprobieren. Wir sehen, es ist natürlich ein unglaublicher Nachrichtendurchsatz im Moment. Da kommt ganz, ganz viel, was auf der Welt passiert. Alles sehr zentriert auf einem Thema und wir sammeln jetzt einfach Erfahrung, okay, wie gucken wir, weil am Anfang stellen wir die meisten Inhalte selber bereit, wie ist unser Themenfokus gerade, wie wollen wir das ausrichten und genau, sammeln dann natürlich Erfahrungen, wie bewegen sich die Menschen auf der Plattform, welche Features müssen prominenter gemacht werden, dass man einen personalisierten Feed hat, muss, glaube ich, noch ein bisschen hervorgehoben werden, da arbeiten wir gerade dran, aber auch das Onboarding, dieses Erklären, weil es halt ein neues Format ist, da haben wir jetzt ganz viel Feedback gesammelt, das hat meine Mitgründerin gemacht, genau, das arbeiten wir jetzt ein.
Ich finde das auch ganz interessant, wenn ich mich mal anschaue, also okay, ich kann Nachrichten folgen, ich kann Themen folgen, ich kann mir Ressorts anschauen, ich habe einen personalisierten Feed, da bin ich jetzt ja erstmal sehr in einer Konsumentenrolle. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist es dann aber mittelfristig so, dass ich auch selbst in dieses News-Checking-Prozess oder auch das Einstellen von Nachrichten so ganz Wikipedia-like selber mit eingreifen kann?
Richtig, genau. Das ist das Ziel, dass wenn du dir einen Account machst, kannst du dich als Pentributor bewerben. Das ist eine Mischung aus Pendect und Contributor, um selber Karten einzureichen. Dann musst du uns einmal ein Formular ausfüllen, dann gucken wir uns an, wer du bist. Und dann schalten wir dich frei und dann darfst du eben selber Karten einreichen, die durch einen Review-Prozess gehen. Und das Ziel ist es eben, dass wir eine größere Breite an Menschen schaffen, die in dieser Medienwelt mitwirken. So, das, was wir machen, ist eigentlich das Wiedergeben und Zusammenfassen von Inhalten, die bereits da sind. Und das lernen wir alle in der Schule, spätestens im Studium, so eine Karte dann zu schreiben nach unserem Format. Dafür haben wir Community-Guidelines. Und deshalb laden wir da die Menschen ein, die aus verschiedenen Hintergründen kommen, die verschiedene Erfahrungen, verschiedene Prioritäten in ihrem Nachrichtenkonsum haben, alles bei uns einfach zusammenzutragen, damit es natürlich Menschen auch Nachrichten zeigt, die sonst, wenn sie jeden Tag auf Spiegel sind irgendwie oder nur die FAZ lesen irgendwie, dass sie auf einmal aus anderen Filterblasen von Menschen Nachrichten lesen, die auf diese Plattform gebracht haben, genau.
Und weil die Seite ganz frisch im Netz ist, sagen wir nochmal die Adresse, dann können alle, die neugierig sind, mal vorbeischauen. Pendect.com und Pendect schreibt sich pendect.com. Vorgestellt hat es Mitgründer Christoph Janke. Herzlichen Dank.
Danke vielmals.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien, das vorstellende Medienmagazin mitten in der Corona-Pandemie, starten in Deutschland neue Medienangebote. Gerade da haben wir euch schon Pendect vorgestellt. Jetzt blicken wir auf eine neue Newsletter-Reihe aus Münster.
Rums heißt das Projekt. Das ist eine journalistische Newsletter-Serie für Menschen, die in Münster leben oder noch mit Münster verbunden sind. So beschreiben es die Macherinnen und Macher. Zu den regelmäßigen Schreibern gehören zum Beispiel der Ex-Spiegel-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer, der jetzt in New York lebt.
Warum das Team aus freien Journalisten jetzt gerade zur Corona-Krise gestartet ist, das weiß Katrin Jäger. Sie gehört zum Gründungsteam von Rums und ist jetzt live bei uns. Guten Abend, Katrin.
Guten Abend.
Jetzt liegt ja die journalistische Heimat von Daniel und auch von mir auch in Münster. Unser Medienmagazin, das haben wir mal hier in Münster beim Campus Radio ins Leben gerufen. Und ich erinnere mich noch, wie wir damals davon berichteten, wie in Münster eine Lokalredaktion mal vor die Tür gesetzt wurde, über Nacht quasi, um zu sparen. Und jetzt gibt es seitdem, wenn man jetzt mal grob durchzählt, eigentlich nur noch eine echte Tageszeitung in Münster. Ist das auch eine der Entwicklungen des Lokaljournalismus, die euch bewogen hat, dass jetzt ihr sagt, jetzt muss es rumsen, also jetzt habt ihr Rums gegründet?
Also auf jeden Fall. Ich glaube, weil einfach jeder, der Journalist ist oder was mit Medien macht, einfach weiß, dass es nie gut ist, wenn es nur eine Stimme vor Ort gibt. Und dass einfach es schön ist, wenn mehrere mediale Angebote für Menschen da sind, die sich vielleicht auch einfach im besten Falle gegenseitig besser machen oder sich gegenseitig ergänzen oder Lücken auffüllen. Und in Münster ist es so extrem bei einer eigentlich doch guten Größe der Stadt und tollen Leuten, die da leben, haben wir einfach das Gefühl gehabt, da muss was kommen. Und jetzt ist es halt Rums geworden.
Warum bezeichnet ihr denn das als Rums? Also was heißt das eigentlich?
Das ist eigentlich schon eine von diesen fiesen Fragen, weil es gibt darauf keine klare Antwort. Wie das oft bei solchen Gründungsgeschichten ist, die Gründerväter, die sich das überlegt haben, haben das mehr oder weniger einfach so als Arbeitstitelbegriff genommen, der sich dann aber so verselbstständigt hat, dass wir irgendwie immer zwar überlegt haben, man könnte ja auch einen anderen Namen nehmen, aber irgendwie den Namen dann doch so charmant fanden. Und genau aus diesem Grund geht ein Rums durch etwas durch, ist es ja auch lautmalerisch Und es hat aber keine wirklich direkte Übersetzungsmöglichkeit. Also ich könnte jetzt nicht sagen, das heißt irgendwas Bestimmtes. Es ist einfach ein schönes Wort und wir hoffen, dass es irgendwann für sich steht.
Jetzt habt ihr ja, finde ich, doch auch einen ziemlich interessanten Ansatz. Ihr habt ja jetzt nicht einfach gesagt, wir machen mal so eine News-Website oder so, sondern ihr wollt Mails für Menschen schreiben, die mit Münster verbunden sind. Was konkret ist eigentlich auch die Idee dahinter, zu diesem besonderen Format?
Ja, also es soll schon irgendwann auch noch mehr geben, also auch tatsächlich eine Website, aber tatsächlich ist so, dass der Dreh- und Angelpunkt sind diese Newsletter oder, wie wir neudeutsch sagen, Briefe, die wir schreiben. Einfach aus dem Grund, dass wir ein paar Formate auch ganz interessant finden, die es ja schon gibt. Gern zitiert da der Checkpoint in Berlin vom Tagesspiegel. Und wir gemerkt haben, das macht einfach Spaß, sowas zu lesen. Und man wird trotzdem informiert. Und man hat natürlich die Möglichkeit, direkt Leute zu Hause zu erreichen. Wir müssen nicht aktiv auf irgendeiner Seite rumsuchen, sondern sie kriegen von uns ein Angebot gemacht, in einem möglichst schönen Tonfall, eben wie man das auch in einem Brief machen würde, wo sich jemand wirklich Mühe gegeben hat, was aufzuschreiben, etwas von uns angeboten bekommen, um eine Übersicht zu bekommen und nicht durch ein ganzes langes Pamphlet sich blättern zu müssen, sondern wirklich diesen Brief als Brief auch zu erkennen. Ich schreibe jemandem etwas, was mir wichtig ist und was ihm wichtig sein kann und ja, was eine Übersicht gibt und ihn vielleicht auch einfach mal unterhält oder manchmal informiert. Und deshalb finden wir dieses Format so toll. Und weil es digital ist, kann man damit natürlich auch unglaublich viel machen. Also sprich Verlinkungen einbauen und solche Geschichten. Und das testen wir ja auch gerade alles schön aus, wie das funktioniert. Und bis jetzt haben wir den Eindruck, dass das echt super funktioniert.
Ihr verpackt das ja so zielgruppentechnisch ganz interessant. Ich sage nicht nur, das ist jetzt was von Journalisten aus Münster für Leserinnen und Leser in Münster, sondern ihr sagt auch für Menschen, die mit Münster verbunden sind. Warum denn das?
Also erstmal haben wir gemerkt, dass selbst bei unseren Gründern auch so eine Verbundenheit da war, auch so Leute, die uns schon da auch Mut zugesprochen haben, die gar nicht mehr in Münster leben. Die kennen sich oft aus Münster, sind immer noch Münster verbunden, obwohl die längst wie Klaus Bringbäumer in New York leben oder in Berlin. Das ist einmal diese Verbundenheit und es gibt auch Leute hier so aus dem Münsterland, die Münster durchaus so als ihre Stadt anerkennen und oder Leute, die in den Speckgürtel gezogen sind, in Kleinstädte drumherum, die immer noch das Gefühl haben, aber ich bin doch eigentlich Münsteraner, ich bin ja jetzt nur weggezogen, weil es da zu teuer wird. Also die wollen wir alle ansprechen.
Jetzt muss einer sprechen, Daniel.
Ja, bitte.
Worüber ich gerade noch nachgedacht habe, ihr arbeitet ja, das weiß man schon, seit einigen Monaten an dem Projekt. Was wäre denn euer Plan gewesen, wenn es eben jetzt nicht die Corona-Pandemie gegeben hätte?
Ach, dann hätten wir jetzt bestimmt schon viel mehr Bier zusammen getrunken und Sekt und uns einfach mal persönlich gestritten und nicht immer nur über irgendwelche Telefonate und uns gefreut. Nein, aber wir wären tatsächlich jetzt noch gar nicht da. Also der Plan war, dass wir jetzt noch mitten in der Vorbereitung stecken. Wir hatten zwar schon uns so ein paar Prototypen, das hört sich immer so ein bisschen nach James Bond an, aber der Ralf Heimann und ich haben uns schon Gedanken gemacht, wie diese Briefe aussehen können, welche Rubriken es geben kann, aber alles natürlich ohne zu ahnen, was da für eine Welle da gerade auf uns zurollt. Und wären dann im Mai ganz entspannt gestartet, erstmal mit einer Abo-Kampagne, um den Leuten überhaupt, um es erstmal zu erklären, weil gerade in Münster kennt ja niemand dieses Format, dieses Newsletter-Format. Und das auch im Lokalen zu machen, das gibt es ja so auch noch gar nicht, dass man das ohne eine Zeitung, die dahinter steht, macht, sondern wirklich aus sich heraus. Und und dann haben wir auch tatsächlich, als dann Corona kam, haben wir eigentlich erstmal überlegt, in dieser Phase will ja kein Mensch jetzt irgendein Abo abschließen oder so. Da haben die Leute ganz andere Sorgen. Verschieben wir es doch einfach. Und ein paar Tage später, wie das ja oft im Moment in dieser wilden Corona-Zeit ist, sah alles wieder anders aus. Und wir haben einfach gemerkt, dass das Informationsbedürfnis ist gerade so dermaßen riesig. Und wir haben ja auch schon irgendwas gemacht. Vielleicht nutzen wir das jetzt einfach mal, um rauszukommen, weil wir jetzt alle da sind und Zeit haben und es machen wollen und schon angefangen sind und natürlich so jetzt auch die Möglichkeit haben, mit unseren Lesern zusammen das so ein bisschen zu entwickeln. Das war von Anfang an eh unsere Idee, dass wir also unsere Leser nicht so als neutrale Masse außerhalb sehen, sondern dass wir auch mit denen zusammen was entwickeln wollen. Und das bietet sich jetzt natürlich wahnsinnig gut an, weil einfach die Leute eben auch lesen und offen sind für neue Sachen. Und das kriegen wir auch gespiegelt.
Was ist denn da so, was sind da so für Punkte? Was sagen euch die Leser? Was finden sie gut oder was nervt sie vielleicht? Was möchten sie anders machen?
Es ist ganz lustig. Einige sagen, oh, wir hätten gerne noch mehr Münsterbezug. Andere sagen, nein, bloß nicht. Das ist gerade toll, weil wir ja auch immer so ein bisschen diesen Blick über den Tellerrand hinaus machen. Aber ich muss wirklich sagen, also ich kann gar nicht sagen, dass das viel kritisiert wird. Also die meisten sind extrem positiv überrascht. Die wussten ja auch nicht so richtig, was das da jetzt ist, was sie bekommen. Auch ganz rührende Sachen, die wirklich schreiben, so um die Osterzeit, wie schön, dass ich hier immer so ein Geschenk bekomme und was legt ihr mir da Feines immer ins Nest. Und die Leute, was ich auch toll finde, beteiligen sich auch an Diskussionen. Wir fordern ja auch ganz aktiv in dem Brief auf, also wie meinen Sie das denn oder haben Sie dazu eine Idee? Und also bis jetzt kommt gerade dieser, also wir haben ja so ein, wir versuchen ja so ein bisschen so einen Ton zu treffen, der auch mal ein bisschen lustig sein darf, aber nicht zu. Wir wollen wirklich informieren, aber wir wollen auch ein paar leichte Themen machen. Und diese Mischung, bisher habe ich das Gefühl, kommt sehr gut an, dass die Leute wirklich das anerkennen, dass sie da auf eine sehr leichte, daherkommende Art durch etwas geführt werden und wir auch oft gespiegelt kriegen, ach, das habe ich nicht gewusst oder ach toll, jetzt habe ich mir mal diesen Link angeguckt und da wäre ich von alleine gar nicht drauf gekommen.
Wir haben ja jetzt ja nicht nur Hörer, die aus Münster kommen, aber viele Medienmacher. Glaubst du, das wäre ein Konzept, was auch an anderen Orten ausprobiert werden könnte?
Also das glaube ich auf jeden Fall, weil ich glaube, dass es viele Orte ja gibt, wo eben nicht mehr so eine Vielfalt an Medien ist. Und obwohl ich auch bei Zeitungen gearbeitet habe und Print so sehr mag und auch wirklich nicht irgendwie das schlecht fand, aber ich merke eben, selbst ich merke in meinem eigenen Konsumverhalten, dass diese Art und Weise, wie in Zeitung gemacht wird, einen auch sehr, auch als Zeitungsmacher natürlich sehr beschränkt, weil man muss ja diese Seite, wie man immer so schön sagt, vollkriegen. Und das führt eben dazu, dass man oft Geschichten, die man vielleicht in einem Satz sagen könnte, trotzdem auf 80 Zeilen erklären muss. Und irgendwie merkt der Leser dann, ja, eigentlich hätte ich das jetzt gar nicht gebraucht. Und das deshalb glaube ich, dass unser Konzept so, weil es so variabel ist, auch überall umsetzbar wäre, selbst im Grunde genommen ja selbst in kleineren Orten. Weil wenn dann nicht so viel los ist, dann schreibt man halt nicht so einen langen Brief. Oder wenn die Nachricht aber wahnsinnig spannend ist und man gerade denkt, das ist jetzt so eine tolle Geschichte, dann kann die ja auch mal länger werden. Und bei einer Zeitung könnte man ja gar nicht so variabel sein.
Sagt Katrin Jäger von Rums, mit der wir, glaube ich, doch etwas länger gesprochen haben, weil ganz schön viel los ist in Münster, nämlich mit Rums, einem neuen journalistischen Newsletter für Menschen, die mit Münster verbunden sind. Und wenn ihr es abonnieren wollt, das geht unter rums.ms, also rums.ms.
Deutschlandfunk Nova.
So, Herr Pähler, spielen wir noch ein Ründchen?
Nein.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Hilft eh nicht, ne?
Dein Wunsch gilt nicht. Ist mir Befehl.
Ja, wir spielen also.
Ja. Ja. Aber wobei, ich bin heute gar nicht so in Spiellaune.
Nein?
Irgendwie,
wieso nicht?
Irgendwie.
Wegen der Umstände.
Nee, das eigentlich auch nicht.
Aber
ich weiß es nicht.
Soll ich einfach mal anfangen?
Fang du mal an, Herr Pähler.
Ich habe Fragen, die haben ganz, ganz, ganz entfernt irgendwie alle auch was mit der Pandemie zu tun, aber nur sind es trotzdem Medienfragen. Mhm. Meine erste Frage ist, ich bin tatsächlich über einen Beitrag auf übermedien.de auf ein Medium gestoßen, was ich wirklich bis dahin nicht kannte, wo ich auch noch nie drüber nachgedacht habe, was aber jetzt auch mal ganz spannend ist aufgrund der aktuellen Titelstory, wo es auch um Corona geht. Und das ist das monatlich erscheinende Fachmagazin für die Pflegeberufe. Ja, hat irgendwie fast 40.000 Auflage, kommt monatlich raus. Und die Frage an dich ist, und ich gebe dir auch drei zur Auswahl, wie heißt eigentlich dieses Magazin? Ich kann dir sagen, es ist nicht die Apothekenumschau, ne?
Ja.
Also es ist schon ein anderes Fachmagazin. Ich gebe dir drei Titel zur Auswahl. Das eine ist einfach schlicht und ergreifend Pflege. Mhm. Dann gibt es noch den Titel, den ich dir vorschlage, Schwester Helga. Oder, lach nicht, bleib bitte ernsthaft. Oder C, die dritte sozusagen Antwortmöglichkeit, die Schwester der Pfleger. Also Pflege, Schwester Helga oder die Schwester der Pfleger?
Also ich meine jetzt, die Helga ist, das ist ja also so absurd, dass es entweder stimmt, und wenn es nicht stimmen würde, frage ich mich, wieso hast du dir das ausgedacht? Und wahrscheinlich denkst du genauso, dass ich jetzt genau das sage. Und deswegen sage ich, nee, Helga kann es nicht sein. Und deswegen sage ich jetzt, Helga kann es nicht sein. Ich sage A.
Pflege.
Pflege, genau.
Es ist falsch. Also Schwester Helga habe ich mir natürlich total ausgedacht.
Wirklich? Wie kommst du darauf?
Ich war irgendwie in der Schwarzwaldklinik. Ich weiß gar nicht, ob die da so hieß, aber gedanklich war ich auch mal so in so okay. Romantisierenden Pflegeberufen. Aber es heißt tatsächlich etwas umständlich, wie ich finde, die Schwester der Pfleger. Aber was will ich das bewerten? Ist halt die deutsche Fachzeitschrift für die Pflegeberufe.
Ja.
So, kein Punkt leider.
Ja, das stimmt. So, es gibt eine neue Netflix-deutsche Verfilmung, die zumindest angekündigt wurde.
Ja.
Nämlich Sissy.
Ja.
Soll es demnächst auf Netflix geben. Also zumindest Netflix wagt sich an eine Sissy-Verfilmung. Mhm. Da frage ich mich einfach, brauchen wir das denn überhaupt, so eine Sissy-Verfilmung? Weil wir haben ja unsere schöne Filme, so dieser österreichische Historienfilm, den es ja dann immer wieder gibt. Und meine Frage ist, von wann ist denn dieser Film?
Also der Original-Sissy-Film?
Ja. Der von den frühen Jahren Kaiserin Elisabeth erzählt. Er basiert auf den gleichnamigen veröffentlichten Roman. Genau. Also ich meine hier schon den mit Romy Schneider.
Ja, ich weiß schon, was du meinst.
Karl-Heinz Böhm, Sissy-Trilogie. Also das ist ja so ein bisschen Mama-Star Wars,
ja?
Ne?
Ja, klar. Definitiv. Da müsste es auch so ein Mandalorian-Spin-off geben. Das wäre eigentlich ganz geil. Vom Rittmeister von Sissy oder so. Egal. Also nicht falsch verstehen, bitte. Ist auch egal. Also, sag nochmal, ich glaube, das ist ja eine Trilogie gewesen.
Mhm.
Du fragst logischerweise nach der ersten. Die sind auch nicht direkt hintereinander weg entstanden. Ich glaube 1958.
Seit 55.
Ah!
56 gab es dann Sissy, die junge Kaiserin, und 57 gab es Schicksaljahre einer Kaiserin.
Ah.
Und hättest die Mandalorian Variante von Sissy gegeben, die wäre 58 gewesen.
Ja, ich glaube auch.
Da muss ich wirklich sagen, Herr Peller, aber unsere Zeit ist jetzt um.
Ah, dann steht es aber auf jeden Fall 0-0.
0-0. Macht ja nichts.
Macht gar nichts.
Und damit war es das mit einer Stunde Was mit Medien für heute.
Ich finde toll, dass wir auf jeden Fall noch über die Schwarzwaldklinik und Sissy am Ende gesprochen haben.
Und das Traumschiff war am Anfang auch noch mit drin.
Hervorragend.
Oh mein Herr Peller.
Ja.
Ich freue mich auf die kommende Woche. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.